Sexuelle Belästigung. Der namensgebende Part der ganzen Staffel. Ich möchte hier jetzt versuchen, euch zu erklären, wo beginnt sexuelle Belästigung und wann geht sie über in sexuelle Gewalt. Ich könnte hier den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch rezitieren. Bringt wenig, denn er klingt derartig verstrickt, dass es niemand versteht. Es gibt eine Studie aus dem Jahre 2018, die mit Zahlen aus 2011 arbeitet. Gab wohl keine neueren Daten. Dort wurden 76.000 Frauen befragt, ob sie denn Erfahrungen mit sexueller Gewalt bzw. Belästigungen hatten. 3/4 davon bejahten das. 1/3 davon sagte sogar, dass sie Erfahrungen mit sexueller Gewalt hatten. Das Schlimme daran, zu der ganzen Thematik, ist nur, dass es nur 20% der Angaben fremde Männer waren. Alle anderen sind im familiären Umfeld oder im Beziehungsumfeld gewesen. Das muss man halt sich auch mal klar werden, dass eigentlich die Familie dort, wo man sich am sichersten fühlt, oft der unsicherste Ort ist, genauso wie die Beziehung. Der Unterschied zwischen sexueller Gewalt und sexueller Belästigung. Belästigung findet zum Teil, es findet nicht körperlich statt. Ein Stalker belästigt Frauen. Wenn du sie mehrfach ansprichst, obwohl sie kein Interesse an dir zeigt, das ist alles Belästigung. Das ist, grob gesagt, du nervst die Frau. Das hat dann schon so den Kern der Belästigung an sich. Sexuelle Gewalt ist dann, wenn du diese Frau angreifst, wenn du in ihren Personal Space eindringst, sie angreifst und mit was auch immer für Variationen in die Frau eindringst. Das sollte um klar sein. Das bedeutet, wenn du sie küssest, ohne gegen ihren Willen, dann geht es über die Belästigung hinaus. Das muss einmal klar sein. Du machst dich auch straffällig zum Beispiel, wenn du beim Sex das Kondom abziehst. Das ist Gott weit, weit über sexuelle Gewalt hinaus. Das geht eigentlich an Vergewaltigung. Und es wird du genauso gefandet. Nein heißt nein, meine Herren. Das ist etwas, was man eigentlich erwähnen müsste, aber anscheinend braucht es das. Auch wenn eine Frau nicht Ja sagt, ist das immer noch ein Nein. Sagt eine Frau nichts, ist das ein Nein. Es ist eigentlich zu schwierig. Vor allem solltest du der Frau einfach zuhören und verstehen, was sie sagt. Hat sie kein Interesse an dir, dann verbiss dich.
Im September 2019 war ich in Chile. Nach ein paar Tagen in La Serena und langen Busfahrten war meine erste Intention, wandern zu gehen. Leider war niemand an der Rezeption meines Hostels und so holte ich mir die Informationen darüber vom etwas seltsamen Bruder der Hostelbesitzerin. Er empfahl mir, wenn ich nicht allzu lange unterwegs sein möchte, auf den Hausberg von Vicuña zu gehen. Oder, falls ich danach noch weitergehen möchte, von da aus einfach auf den nächsten Hügel zu gehen. Also startete ich los, meine Brotzeit im Gepäck. Dabei habe ich, glaube ich, nicht wirklich den richtigen Weg genommen. Denn ich kam an Hütten vorbei und irgendwie sah alles so halb bewohnt aus. Es gab keinen richtigen Weg und es fühlte sich nicht unbedingt richtig an, dort entlang zu gehen. Irgendwann kam ich dann doch auf eine Straße und habe dann auch gesehen, dass es sich dabei wohl um eine Art Ölberg handelt. Es gab verschiedene Statuen oder Bilder von Jesus und seinem Leidensweg. Auf dem Weg nach oben sind mir so gut wie keine Menschen entgegengekommen. Auch oben angekommen, wie das halt immer so ist, zumindest bei all den Frauen, die ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben. Und auch in meiner Situation war dort nur eine andere Person. Ich habe ihr aber nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit geschenkt, denn sie war ganz vorne am Altar, wo eine riesige Marienstatue stand. Davor waren einige Bänke, auf die man sich setzen konnte, um zu beten. Nachdem ich dachte, dass diese Person gerade dabei ist, dies zu tun, habe ich sie nicht weiter beachtet und habe mich dort auf die Mauer gesetzt. Dieses ganze Setting klingt jetzt vielleicht nach einer Kapelle und einem geschlossenen Raum, aber nein, wir sind immer noch im Freien. Also setzte ich mich auf die Mauer und habe den Ausblick genossen. Wie ich da so sitze und mein Wasser trinke, höre ich im Schotter hinter mir Schritte, die auf mich zukommen oder zumindest näher an mich heran. In dem Moment denke ich mir, vielleicht sollte ich mich umdrehen, denn diese Person könnte mich ziemlich easy runterstoßen. Aber gut, kurz nach unten gesehen, es waren keine 2 Meter, bis wieder Schotter da war. Also halb so wild. No need for paranoia. Außerdem höre ich ja, wenn diese Person noch näher kommt. Nun ja, ein wenig später höre ich ein Geräusch. Ein Geräusch, das da irgendwie nicht hinpasst. Ein Stöhnen. Daraufhin drehe ich mich um und sehe diesen Mann und seinen Penis, wie er gerade einen Orgasmus hat. Daher auch das Stöhnen. Ich stehe auf, sehe ihm direkt in die Augen. Und was tut man in so einem Moment? Richtig, den anderen anschreien und ihn alles heißen, was man Menschen nie nennen sollte. Das Problem dabei, ich musste Spanisch sprechen. Also sagte ich nicht viel, außer, dass er auf der Stelle verschwinden soll. Mein Unterbewusstsein hat mir dabei auch geraten, ruhig, aber bestimmt zu sein. Und auf keinen Fall aggressiv, denn wer weiß, was dann passiert. In diesem Moment habe ich keinerlei Angst verspürt. Es war ganz klar, dass wenn er auch nur einen weiteren Schritt auf mich zumacht, ich ihm wehtun werde. Sehr, denn ich kann seine Eier sehen und dementsprechend präzise zutreten. Er bewegt sich nicht, sieht mich weiter an. Ich drehe mich um und greife nach irgendwas. Im Nachhinein vermutlich nicht sonderlich hilfreich, aber ich habe meine Wasserflasche genommen. Und sage noch einmal ganz ruhig und klar, dass er sich verpissen soll. Er dreht sich um in aller Ruhe und geht ein paar Schritte, holt als nächstes, als wäre es das Normalste der Welt, ein Taschentuch aus seiner Hosentasche, wischt sich die Hand und seinen unverdienten Penis ab. Ja, unverdient, denn Penisse sind was Tolles. Und ich stehe da, beobachte ihn. Wünsche ihm alles Schlechte der Welt, nenne ihn ein Schwein, weil es alles ist, was mir einfällt. Ich war zwar vorsichtig, aber ich musste einfach etwas sagen, das verdeutlicht, dass es nicht okay ist, was dieser Pisser gerade getan hat. Er sagt nur Danke und geht. Ich bleibe dort. Setz mich wieder und kann nicht fassen, was und ob das gerade passiert ist. Ich bin aber nach wie vor ganz ruhig. Frage mich, was ich jetzt eigentlich machen soll mit diesem angerissenen Tag und dieser viel zu kurzen Wanderung. Es war gerade mal 13 Uhr. Dann schleichen sich so langsam die Gedanken ein. Was, wenn ich jetzt nach unten gehe und er irgendwo auf mich wartet? Ich packe meine Sachen und gehe. Dabei kommen mir natürlich auf einmal einige Leute entgegen. Alte Leute, Pärchen, Radfahrer mit Hunden, alles Mögliche. Ich gehe zurück zum Hostel und hoffe, ihm nicht noch einmal zu begegnen. Sobald sich die Tür des Hostels hinter mir schließt, laufen mir schon die Tränen herunter. Alle Ruhe fällt von mir ab und ich sitze nur noch schluchzend auf meinem Bett. In einem Schlafsaal, in dem niemand anderes übernachtet. Tolle Aussichten, um sich sicher zu fühlen. Ich rufe Mama an, doch sie geht nicht dran. Ich schicke ihr ein kurzes WhatsApp mit dem, was passiert ist. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich mich vorher umgedreht hätte. frage mich, ob es an mir lag und daran, was ich anhatte. Denk darüber nach, was alles passieren hätte können. Nachdem ich Mama nicht erreicht habe, wollte ich mir Wasser aus der Küche holen. Leider laufe ich dabei dem seltsamen Bruder der Hotelbesitzerin in die Arme. Er fragt mich, was passiert ist. Ich erzähle es ihm, äußerst ungern, aber dennoch. Seine Antwort? Ah, das ist doch nicht so schlimm. Er dachte, ein Hund hätte mich gebissen. Er umarmt mich und ich will eigentlich nur weg. Und vor allem nicht mit einem Mann darüber sprechen. Einem Mann, für den das, was mir gerade passiert ist, normal ist. Ich gehe in die Küche und er kommt auch rein, fragt mich, ob wir abends vielleicht gemeinsam ein Bier trinken. Ich sage okay. Eine Sekunde später denke ich mir, das ist eigentlich das Letzte, was ich will, und das sollte eigentlich auch ihm klar sein. Ich glaube, das war an einem Montag. Auf jeden Fall war das Hostel sehr leer. Die Tage darauf fühlte ich mich verunsichert, nicht wie ich selbst, unwohl in meiner eigenen Haut. Vor allem in engen Hosen, wie meiner Sporthose. Ich fühle mich, als würden mich alle Männer beobachten, mich begutachten, wenn ich solche Kleidung anhabe. In den Medien hört man nie von sowas. In den Nachrichten werden Frauen nur vergewaltigt oder getötet oder brutal zusammengeschlagen. Es gibt nichts dazwischen. Das war mit das Schlimmste, darüber nachzudenken, was alles passieren hätte können. Später habe ich es als, er hat mich Gott sei Dank nicht körperlich vergewaltigt, aber er hat mich emotional vergewaltigt, beschrieben. Im Laufe der Restzeit in Chile habe ich mehreren Frauen davon erzählt und vielen ist das Gleiche passiert, vielen davon in Berlin. Ich weiß, dass es nicht meine Schuld war, dass es dabei rein um die Abnormalität dieses Mannes geht, um Macht, um Erniedrigung. Und dennoch ist die Frage, die sich mir in dieser gesamten Zeit danach stellt, wenn es mich als selbstbewusste, starke Frau, die jeden Rückhalt hat, den man sich nur wünschen kann, so sehr trifft. Obwohl ich kurz darauf schon darüber gesprochen habe und es wichtigen Menschen in meinem Leben erzählt habe. Wie geht es dann den Frauen, die eher unsicher und verschlossen sind?
Ich war bereits 21, dachte mir, ich kann mich bereits zur Wehr setzen und Situationen besser einschätzen. Wenn es jedoch jemand ist, dem man mal vertraut hat, dann sieht das Ganze anders aus. Ich hatte ihn im Ausland kennengelernt. Ich war ein bisschen verliebt und wir haben uns da öfter getroffen. Da wir aber woanders wohnten, hielten wir nur ab und zu Kontakt. Ich kannte ihn als freundlich und zuvorkommend. Zwei Freunde kamen mich dann besuchen und spontan wollte er auch mit, da sie auch befreundet sind. Irgendwie habe ich mich da schon unwohl gefühlt, aber da konnte ich nicht Nein sagen. Die zwei Freunde sind ein Pärchen und es kam, wie es kommen musste. Sie buchten zwei Doppelzimmer, um sich in einer Stadt zu treffen. Ich habe ihn dann angerufen und mit ihm geklärt, dass wir nur Freunde sind und das war auch in Ordnung. In der Stadt sind wir essen gegangen und danach feiern. Wir haben uns noch mit anderen Freunden getroffen und es floss immer mehr Alkohol. Ich habe dann gemerkt, dass er immer besitzergreifender wurde. Deshalb bin ich dann immer absichtlich weiter weg von ihm gesessen oder mit den anderen mit rauchen gegangen, obwohl ich gar nicht rauche. Irgendwann ging es dann so weit, dass er mir einfach auf den Arsch griff. Die zwei Freunde haben ihm dann auch gesagt, er solle sich nicht so mir gegenüber verhalten. In meinem Rausch versuchte ich, das einfach zu ignorieren und mehr Abstand zu gewinnen. In dem Zimmer angekommen, habe ich mich unwohl gefühlt, als die anderen zwei in ihr Zimmer sind. Aber ich war dann so müde und wusste auch keine andere Möglichkeit, also habe ich mich an den Rand des Bettes gelegt und wollte schlafen. Er hat dann auf mich eingeredet und gesagt, was mit mir eigentlich los ist. Er schläft ja auch mit anderen Frauen, obwohl sie nur befreundet sind. Ich habe ihm dann nochmal lauter erklärt, dass das mit uns nichts wird und ich das nicht mache. Dann hat er angefangen, mich anzuschreien und mich als dumme Hure zu beschimpfen. Ich wollte das einfach ignorieren, schlafen und sobald ich nüchtern bin, wollte ich heimfahren. Dann hat er versucht, mich anzugreifen. Er hat seine Hände um mich gelegt und in mir stieg Panik auf. Ich wollte einfach, dass er mich loslässt. Ich habe ihn angeschrien und mich gewehrt, aber er hat nicht locker gelassen. Irgendwann kamen mir die Tränen. Ich wollte einfach, dass er mich in Ruhe lässt. Als ich es geschafft hatte, mich zu befreien, bin ich auf und habe meine Sachen so schnell wie möglich gepackt. Er wollte sich dann bei mir entschuldigen und versperrte mir den Weg zur Tür. Meine Panik wurde nicht besser und ich flippte aus. Weinend wollte ich, dass er mich endlich gehen lässt. Er hat dann doch die Tür freigemacht und wieder angefangen, mich zu beschimpfen. So schnell wie ich konnte, bin ich dann in mein Auto und bin betrunken zum nächsten Parkplatz gefahren. Im Auto beim Hotel wollte ich nicht schlafen, aus Angst, er würde nochmal kommen. Es ist nichts passiert, trotzdem hatte ich noch nie so Panik und ich fühlte mich so dumm, dass ich mich in so eine Situation gebracht habe und jemanden so falsch eingeschätzt habe.
Immer noch scheinen Po-Grabscher auf Festen, abends in Bars oder in Diskotheken mehr die Normalität zu sein als die Ausnahme. Ich war früher zum Beispiel auf keinem Zeltfest, auf welchem ich nicht in irgendeiner Art und Weise angefasst wurde. Auch wenn es teilweise nur ein Klatscher auf dem Po war, es war dennoch nicht okay. Ich hatte auch mal eine heftige Auseinandersetzung mit einem Studienkollegen, der mich regelmäßig begrapscht hat. Ich habe ihn öfters darauf angesprochen, ihm teilweise eine Ohrfeige verteilt und er hat es immer als klein abgetan. Als ich ihn dann mit den Grabschern am Karneval in Köln verglichen habe, ist er total ausgeflippt und hat mich beschuldigt, ich würde ihn mit Kriminellen vergleichen. Die Grabscher in Köln waren ja Asylwerber. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Die krasseste Geschichte in Richtung Grabschen ist sicher in meiner zweiten Arbeitswoche bei meiner aktuellen Arbeit passiert. Der Geschäftsführer hat mit uns am Abend das ein oder andere Gläschen getrunken, bis er auf mich zugekommen ist, mich vor allen anderen von oben bis unten so begrapscht hat, dass ich nicht mehr von ihm losgekommen bin. Niemand hat eingegriffen. Er war ja der Geschäftsführer. Ich war in diesem Moment so perplex, dass ich ihm nicht mal eine Ohrfeige geben konnte, was das Mindeste gewesen wäre. Mit dabei war auch der Leiter unserer Personalabteilung, mit dem ich im Anschluss am nächsten Montag das Thema besprechen wollte. Er hat das Meeting aber einfach kommentarlos abgesagt. Im Nachhinein habe ich übrigens erfahren, dass ich nicht die Einzige war, die unser Geschäftsführer begrapscht hat. Neben dem Grapschen ist auch das Anfassen beim Daten, ohne dass das Einverständnis gegeben wurde bzw. sogar bereits eine Ablehnung passiert ist, ein großes Problem. Mir wurde oft in den Schritt oder an die Brüste gefasst oder ich wurde einfach direkt penetriert. Das ist auch so oft vorgekommen, dass ich es nicht mal zählen kann. Nein ist immer noch Nein. Man könnte es fast so formulieren, als ob Nein immer noch kein Nein für die Männerwelt bedeutet. Ich will ja nicht pauschalisieren, aber es kommt so oft vor, dass ich gerade nicht anders kann. Ein weiterer Punkt, der leider auch nicht viel zur Sprache kommt, ist das Herunterziehen des Kondoms während des Geschlechtsverkehrs. Das ist übrigens Körperverletzung. Leider ist mir das nicht nur einmal passiert. Jeder einzelne Mann war komplett uneinsichtig, nachdem ich ihn darauf angesprochen habe. Dass ich sie von einer Anzeige verschont habe, bereue ich im Nachhinein bei allen, da ich sicher nicht die Einzige bin, denen sie das angetan haben. Einer dieser Männer hat sogar heimlich ein Nacktfoto von mir gemacht. Natürlich nicht mit meiner Zustimmung. Ich weiß jedoch nicht, ob er das dann für sich behalten hat. Das ist ja wirklich nicht nachvollziehbar.
Ich habe vor einem Jahr meinen Arbeitgeber gewechselt. Nach ein paar Monaten im neuen Beruf fragte mich ein Arbeitskollege, dem ich durch meine Position auch weisungsbefugt bin, ob wir zusammen mal unverbindlich einen Kaffee trinken gehen wollen. Weil ich, wie gesagt, Vorgesetzte bin, das bei der Arbeit für mich überhaupt nicht in Frage kommt und ich auch kein Interesse an dieser Person habe, habe ich Nein gesagt. Im ersten Moment wurde es akzeptiert. Allerdings am nächsten Tag gab es eine ganz andere Reaktion. Trotzig rief er mich an und möchte, dass ich zu ihm komme wegen einem technischen Problem, welches er nicht lösen kann. Dort angekommen war seine Stimmung sehr angepisst und auf jeden normalen Satz von mir wurde mit einer schnippischen Antwort reagiert. Bald darauf hat er wieder das Gespräch gesucht und wollte sich entschuldigen. Dabei hat er nochmal gefragt, ob wir einen Kaffee trinken gehen wollen. Nachdem ich klargestellt habe, dass ich das nicht möchte, habe ich mich versichert, ob das nun endlich geklärt ist. Er bestätigte, dass es kein Problem sei. 2 Wochen später kam er zu mir. Ich habe konzentriert gearbeitet und fragte mich, warum er wieder außerhalb seiner Arbeitszeit auftaucht. Daraufhin fragte er schnippisch, ob ich kurz aufhören könnte zu arbeiten. Er müsse mit mir reden. Also habe ich unterbrochen und er fing an. Also für mich ist das noch nicht alles geklärt. Ich kann so einfach nicht weitermachen. Wundere dich nicht, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich dich sehe oder dir aus dem Weg gehe. Aber solange du lieb und freundlich zu mir bist, haben wir beide kein Problem miteinander. Erst 2 Tage später habe ich realisiert, was da eigentlich passiert ist. Dass man mir droht und von mir fordert, seine Laune einfach hinzunehmen. Schon beim ersten Fragen nach dem Kaffee habe ich mir den Kopf zerbrochen, woher er das haben könnte. Was habe ich falsch gemacht, damit man denken könnte, ich hätte Interesse? Zum Glück habe ich einen fabelhaften Chef, mit dem ich die Thematik besprochen habe, der mir auch erklärte, dass manche Menschen einfach nett und freundlich sein mit Flirten verwechseln. Auf jeden Fall gab es dann diese Drohung und ich habe immer deeskalierend reagiert. Manche Freundinnen meinten, ich solle auch mal lauter werden und ihn in seine Schranken weisen. Aber für mich war das in den Momenten nicht die korrekte Vorgehensweise. Vor allem, weil ich immer allein war und ich manche Reaktionen nicht abschätzen konnte. Dass er mir aus dem Weg ging, habe ich nicht gemerkt. Er tauchte fast jeden Morgen außerhalb seiner Schicht auf, um mit den Kollegen zu quatschen und um am Schluss bei mir im Büro zu stehen. Dann kam ein Tag, an dem wir beide abends eingeteilt waren. Man bat mich, den besagten Kollegen zu suchen. Als ich zu ihm ging, hatte ich ein sehr komisches Gefühl, da wir uns zu dem Zeitpunkt ein Büro geteilt haben. Es brannte kein Licht, aber trotzdem sagte mein Bauch, klopf lieber an. Und das tat ich auch, an meine eigene Bürotür. Es machte einen Schlag und von ihm kam ein Moment, ich ziehe mich gerade um. Als er angezogen war, stammelte er noch etwas von, er musste die Hose wechseln, weil die andere nass war. Egal, was in diesem Büro passiert ist oder nicht. Es war eine Scheißsituation. Aber auch das ließ ich unkommentiert. Eine Woche später stand er wieder außerhalb seiner Arbeitszeit bei mir im Büro. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, er möchte reden, hatte aber genügend Themen auf meinem Schreibtisch und wollte kein Gespräch anfangen. Nach dem zweiten Versuch ist er gegangen und hat mich 10 Minuten später angerufen. Sein Chef habe gesagt, er könne bestimmte Arbeiten machen, die allerdings in mein Aufgabengebiet fallen, und er brauche eine Antwort von mir, ob ich das wollen würde. Daraufhin habe ich geantwortet, ich könne das nicht entscheiden, da ich überhaupt nicht informiert bin und ich mich mit meinem Chef erstmal unterhalten muss. Das Gespräch zog sich ewig hin und her. Langsam habe ich begriffen, was er hören wollte. Entweder, dass er super dafür geeignet ist oder ich ein Problem mit ihm habe. Daraufhin sagte ich nur noch, ich habe das nicht zu entscheiden und wenn, dann beruflich und nicht privat. Dann hat er aufgelegt. Man könnte jetzt meinen, es wäre alles vorbei. Das kommt mit der Zeit und es würde sich beruhigen. Aber nein, es zieht sich seit 9 Monaten und wenn wir uns begegnen, hat er ein angewidertes Gesicht aufgelegt, um meiner Meinung nach eine Reaktion zu fordern. Kürzlich hatten wir wieder eine Begegnung, bei der wir zusammen gearbeitet haben. Er wollte ständig die Aufmerksamkeit und hat bei jedem Schritt gefragt, ob es so richtig sei. Allerdings waren noch andere Personen dabei und somit war sein Umgang freundlich. Es ist keine klassische Geschichte, denn viele, denen ich es erzähle, haben sowas noch nie erlebt. Ich arbeite hauptsächlich mit Männern und habe in meiner Karriere zwar schon dumme Sprüche gesammelt, aber auch richtig coole Kollegen, die sich für einen besseren Umgang einsetzen. Diese Geschichte zeigt, was aus einem einfachen Nein passieren kann. Ich habe mich auch schon gefragt, wie alles ausgegangen wäre, wenn ich Ja gesagt hätte. Einfach, weil ich wieder freundlich sein wollte.
Ganz ehrlich, es fällt mir gar nicht leicht, nur eine Geschichte dafür auszuwählen. Viele Sachen habe ich einfach verdrängt oder selbst heruntergespielt. Habe oft den Eindruck, dass die Gesellschaft so etwas nicht hören will oder dass man als überempfindlich abgestempelt wird. Ich habe eine Situation erlebt, die zwar Jahre her, aber immer noch nicht verarbeitet ist. Ich weiß nicht, ob ich mich überwinden kann, diese zu erzählen. Dafür aber ein anderes Beispiel aus der Schulzeit. Ein bestimmter Lehrer hat sich immer extra vor meiner Schulbank hingekniet, um einen besseren Ausblick auf meinen Ausschnitt zu bekommen. Er hat richtig gestarrt. Sexuelle Anspielungen waren täglich am Programm. Als er dann auch noch vor der ganzen Klasse sagte, dass ich in seinen Augen perfekt zum sich hochschlafen geeignet bin, hat mich das schwer getroffen. Die Klasse fand es natürlich lustig. Und was sollte ich denn da noch sagen? Hätte ich das meinen Eltern erzählt, wären sie zum besagten Lehrer, der auch noch mein Klassenvorstand war, gegangen und dieser hätte mich nachher sicher nicht besser behandelt. Damals dachte ich, am besten Klappe halten und das Ganze einfach erdulden, bis es vorbei ist. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs klar ausgedrückt, aber ich bin im Moment zu aufgewühlt, um den Text perfekt zu artikulieren.
Ich habe lange überlegt, ob ich etwas beisteuern soll, weil ich doch sowas wie »Ja, Mai, bringt sich eh nix« im Hinterkopf hatte. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn man die Klappe hält, dann ändert sich nichts. Somit meine unterirdischen Erlebnisse. Kurz und knapp. Taxifahrer bringt mich nach einer Party nach Hause. Ich bezahle. Er stellt den Motor ab und schnallt sich mit den Worten: Ich komme noch mit rauf. Dann können wir mal gescheit reden. Ab. Und ich war noch nie so schnell in meiner Wohnung. Taxifahrer fährt an meiner Gasse vorbei. Es war wieder nach einer Party. Ich bitte ihn hier, sofort stehen zu bleiben. Ich bezahle, steige aus und laufe in meine Gasse. Er dreht mitten auf der Straße um und fährt mir mit heruntergelassener Scheibe nach. Du dreckige Hure! Wohlgemerkt, ich habe während der Fahrt nicht mit ihm geredet. Fortgehen. Ein Mann tippt mich an. Hey, was ich gesehen habe, gefällt mir. Wollen wir ficken und kennenlernen? Fortgehen. Diverse Arsch- und Busengrabscher. Fortgehen. Ein Typ grapscht mir auf die Hüfte und lässt mich nicht in Ruhe. Nach mehreren direkten Ansagen kommt die Frage, ob ich einen Freund habe und wo er ist. Weil der bumst bestimmt gerade eine andere. Zum Schluss werde ich noch als prüde Hure bezeichnet. Fortgehen. Ich unterhalte mich nichtsahnend mit einem Typ. Plötzlich packt er mich fest an beiden Handgelenken. Ich schreie ihn an, aber er lässt nicht los. Ein anderer Typ, ich bin ihm immer noch dankbar, sieht das, legt seinen Arm um mich und sagt, Schatzi, wir gehen jetzt. Weihnachtsfeier. Ein Kollege möchte mir in meinem Mantel helfen und packt mir von hinten an beide Brüste. Daraufhin kommt die Ansage, die sind echt gut. Gleicher Kollege, du gehörst einfach mal so richtig hergenommen. Gleicher Kollege, hast du es gestern wieder nicht gescheit gekriegt? Eine Freundin. Sie unterhält sich mit dem Security. Ohne Andeutungen über Belangloses. Er, komm mal mit. Sie gehen um die Ecke und er öffnet einfach so seine Hose. Vermutlich habe ich schon einige andere Situationen vergessen. Aber das sind jene, die mir definitiv im Kopf geblieben sind. Und das, ja mei, bringt sich eh nichts. Kommt nicht von ungefähr. Ich habe mich zum Beispiel bei den jeweiligen Taxizentralen oder bei meinem Chef gemeldet. Mehr als Sexismus hat bei uns keinen Platz oder das geht gar nicht, ist nicht passiert. Und zusätzlich hat man ein bisschen Angst, als Männerhasserin dargestellt zu werden, was definitiv nicht der Fall ist. Nur kann ich eben nur aus Sicht einer Frau berichten. Da muss ich auch an ein Gespräch mit älteren Kolleginnen denken, die ca. 40 bis 55 Jahre sind. Mir ist aufgefallen, dass jene Generation solche Situationen einfach hinnimmt, weil du weißt eh, wie die Männer sind, wenn sie betrunken sind. Nein.